Guten Morgen zusammen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Keine Entschuldigung. Die Bibel sagt, dass sich später, wenn wir Menschen vor Gott stehen, kein Mensch entschuldigen kann, dass er ohne Gott gelebt hat. Es gibt keine Entschuldigung. Und wir lesen davon in Römer 1. Und ich lese von Vers 16 bis Vers 25. Paulus schreibt an die Römer: Die Römer waren gottlose Leute, eine gottlose Gesellschaft. Ganz sicher nicht bibelgläubig. Wobei das ja an die Gemeinde in Rom ging, aber die Gesellschaft drumherum war völlig gottlos. Also wie unsere Gesellschaft. Und Paulus schreibt, Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal oder nachdem darin offenbaret wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Die Welt, sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepreiset als ein Gott noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, in ihrer Herzensgelüste in Unreinigkeit zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Die Gotteswahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient im Geschöpf mehr, dem Schöpfer, der da gelobet ist, in Ewigkeit. Amen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, schreibt Paulus. Hast du dich schon für das Evangelium geschämt, für deinen Glauben? Hattest du schon Angst, verlacht zu werden? Und hast dich deshalb nicht als Christ zu erkennen gegeben? Also ich habe unzählige Male mich geschämt. Unzählige Male. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die es liebt, die Christen zu verspotten. Und wir haben ja den Wunsch, geliebt und anerkannt zu werden. Da fällt es schwer, gegen den Strom zu schwimmen und eine andere Überzeugung zu haben inmitten von Menschen, die Gott ablehnen. Und wer will schon als dumm und naiv dastehen? In anderen Ländern geht es ja sogar so weit, dass Christen verfolgt und gefoltert werden. Wir beobachten auch um uns herum, dass jeder andere religiöse Glaube mehr akzeptiert wird als die Wahrheit der Bibel, als die Wahrheit des Evangeliums. Die römische Kultur war besonders ablehnend, wenn es um den Glauben an Jesus ging. Denn Jesus wurde gekreuzigt und die Kreuzigung war für die Römer, das war was ganz Schlimmes. Selbst die Römer, die große Verbrecher waren, wurden nicht gekreuzigt. So verabscheuungswürdig war diese Todesart. Aber das Herz des Evangeliums ist Jesus, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Damit starb Jesus einen Tod, der an Demütigung nicht zu überbieten war. Und wenn wir das Heil und die Erlösung durch Jesus haben wollen, dann müssen wir Jesus annehmen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Das war für einen Römer undenkbar. Wie konnte jemand an einen Gott glauben, der am Kreuz für uns gestorben ist? Das war die größte Dummheit, die man sich vorstellen konnte. Das war absurd, völlig undenkbar. Aber die Botschaft, die Paulus in Rom gepredigt hat, war die Botschaft vom Kreuz. Und wisst ihr, ihm war das völlig egal, was die Menschen gedacht haben. Nicht, weil er so eine große Persönlichkeit war, sondern weil er in seinem Herzen so überzeugt war, dass er gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und wir haben heute allen Grund, uns dieser Botschaft nicht zu schämen. Und wir reden heute über einen Text, der uns in unserer Überzeugung unterstützen möchte. Dass wir uns bewusst werden, es gibt keine bessere Botschaft als die Botschaft der Bibel. Es gibt nichts Besseres. Mein erster Punkt, gerettet durch die Kraft Gottes. Wir lesen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes, die Wunder tut, die Kraft der Auferstehung, die Kraft der Schöpfung. Es ist die Kraft Gottes, die gesund macht. Es ist die Kraft, die direkt von Gott kommt und die in das Leben von uns Menschen eingreift, sodass wir ein völlig neues Leben beginnen können. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die rettende Botschaft, die wir zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16 lesen. Wir kennen diesen Vers. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die daran glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn von Natur aus sind wir alle verloren. Und die Sünde führt dazu, dass wir gerichtet und verdammt werden. Jeder Mensch hat gesündigt. Aus eigener Kraft können wir uns nicht erretten. Eine einzige Sünde reicht aus, um uns schuldig zu sprechen. Jakobus 2, Vers 10 lesen wir das. Deshalb starb Jesus am Kreuz für unsere Schuld und er vergibt jedem, der ihn darum bittet. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir ihn Herr in unserem Leben sein lassen, dann schenkt er uns das ewige Leben. Und jeder, der das ewige Leben hat, sagt die Bibel, kommt nicht in das Gericht, kommt nicht in die Hölle, in die Verdammnis, sondern kommt in Gottes ewige Herrlichkeit. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Jeder kann Vergebung haben, der Jesus im Glauben annimmt. Johannes 5, 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also wenn er wahrlich sagt, dann sagt er, hört ganz besonders zu, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Also nicht er vermutet, sondern er hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der Glaube an Jesus und an seinen Tod am Kreuz, der macht aus uns neue Menschen. Warum ist das so? Weil bei der Bekehrung, mit der Umkehr zu Gott, kommt die Kraft des Heiligen Geistes, kommt Gott in der Person des Heiligen Geistes in unser Leben und beginnt zu wirken. Und wenn wir mit ihm leben dann, und ihm Raum geben, dann wirkt er uns in uns Dinge, die kein Mensch für möglich hält. Dann kommt seine Größe zur Geltung. Plötzlich werden Menschen frei von Bindungen, frei von Sünde, frei von Drogen, von Krankheiten, von Süchten, von psychischen Problemen. Denn Gottes Kraft tut Wunder. Es verändert unser Denken, unser Handeln. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5,17, denn ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht verstehen. Der kann das nicht nachvollziehen. Es gibt keine menschliche Erklärung für das, was bei der Bekehrung passiert. Es gibt nur eine göttliche Erklärung. Und die gibt uns Paulus in Römer 1,16. Was passiert? Er sagt, dass das Evangelium von Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus tut in uns etwas, was kein Mensch tun kann. Es macht selig. Das Evangelium gibt uns das ewige Leben. Nichts anderes als das Evangelium von Jesus Christus kann uns aus der ewigen Hölle retten. Nichts. Keine andere Botschaft, die jemals verkündet wurde, bringt uns in den Himmel. Keine. Keine andere Botschaft macht uns frei von Sünde und gerecht vor Gott. Nur das Evangelium von Jesus Christus führt dazu, wenn wir es annehmen, dass unsere Sünde vergeben wird. Aber die Menschen wollen diese Botschaft nicht hören, weil der Satan alles tut, um uns zu verblenden. Und das führt mich zum nächsten Punkt und Vers 18. Gottlose Menschen stehen unter dem Zorn Gottes. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in ihrer Ungerechtigkeit aufhalten. Nur selten hören wir etwas über den Zorn Gottes. Wir hören viel über die Liebe Gottes. Und Gott ist Liebe. Aber bevor wir die Liebe Gottes richtig verstehen, müssen wir uns mit dem Zorn Gottes beschäftigen. Und Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle gottlosen Menschen. Warum? Gott ist total gerecht. Gott ist in jeder Hinsicht perfekt. Und Gott hasst das Böse in jeder Gestalt. Warum? Weil das Böse seine Schöpfung ruiniert hat. Und solange wir nicht verstehen, wie sehr Gott die Sünde hasst, solange werden wir auch nicht verstehen, wie wertvoll es ist, dass Gott uns Sünder liebt. Nur wer den Zorn Gottes über seiner Sünde verstanden hat, wird dankbar über Gottes unendliche Gnade. Nur wer verstanden hat, dass Gottes einzig gerechte Antwort auf unsere Sünde die Hölle ist, der wird aus Dankbarkeit plötzlich sehr zufrieden. Der hört auf, sich zu beschweren über die Schwierigkeiten seines Lebens oder sich über andere Christen zu beschweren. Wisst ihr, was das Merkmal reifer Christen ist? Sie wundern sich, warum Gott sie immer noch nicht aufgegeben hat. Sie wundern sich, warum Gott mit ihnen überhaupt noch etwas anfängt, weil sie sich ihrer Sünde bewusst sind. Wenn dir das klar ist, dann bist du so dankbar, so zufrieden, so demütig und so barmherzig gegenüber den Fehlern der anderen Menschen. Denn du weißt ja, was du alles hinter dir hast. Vergessen wir das nicht. vergessen wir nie den Zorn Gottes über unsere Sünde. Wir beginnen seine Liebe erst dann richtig zu verstehen, wenn wir den Zorn verstanden haben, den Gott über die Sünde hat. Und deshalb hat die Bibel immer zwei Seiten. Auf der einen Seite liebt er die Menschen, auf der anderen Seite hasst Gott die Menschen. Auf der einen Seite straft er die Menschen, auf der anderen Seite vergibt er ihnen. Auf der einen Seite zeigt Gott seine Gerechtigkeit, seine Härte, auf der anderen Seite seine Barmherzigkeit. Und wenn wir eine dieser beiden Seiten vergessen, dann predigen wir das falsche Evangelium. Deshalb müssen wir auch über den Zorn Gottes reden. Und Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart oder sichtbar über alles gottlose Wesen und die Ungerechtigkeit der Menschen, weil die Wahrheit Gottes mit der Ungerechtigkeit der Menschen oder von der Ungerechtigkeit der Menschen aufgehalten wird. Ungerechtigkeit und Sünde in uns hält die Wahrheit Gottes auf. Sünde verhindert und unterdrückt, dass die Wahrheit Gottes in unserem Leben zum Vorschein kommt. Sünde führt dazu, dass wir durch unser Leben gehen und uns keine Gedanken machen über die Maßstäbe Gottes. Ein Leben in Sünde führt zu einer bewussten Unterdrückung der Wahrheit Gottes in unserem Leben. So funktioniert unsere menschliche Natur. Es gilt übrigens auch für uns Christen. Wenn du in bewusster Sünde lebst, dann brauchst du nicht wundern, warum Gott sich zurückzieht. Erst die Buße, erst die Abkehr von Sünde bringt uns in die Nähe Gottes zurück. Dann mein dritter Punkt, kein Mensch kann sich entschuldigen. Vers 19 bis 20. Denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt, kein Mensch kann sich entschuldigen, dass er Gott nicht erkannt hat. Jeder Mensch kann Gott begegnen. Es gibt keine Entschuldigung. Auch die Atheisten können sich nicht entschuldigen, die die Existenz Gottes ablehnen. Jeder Mensch hat Zugriff auf die Existenz Gottes und die Wahrheit Gottes. Und wir können auf zwei Arten die Größe Gottes erkennen. Das eine ist über die Schöpfung und das andere ist über das Gewissen. Die Schöpfung um uns herum zeigt uns die Macht Gottes. Wer in die Natur hinausgeht und die Schöpfung anschaut, der kann nicht anders als sagen, es gibt einen allmächtigen Gott. Angefangen vom Weltall, vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos, bis zu den gleichen Bakterien und Zellen, ist alles so perfekt gemacht, dass keiner erzählen kann, dass das von selber entstanden wäre. Hinter allem, was es auf dieser Welt gibt, gibt es einen Schöpfer, einen Architekten und einen Designer. Ich habe es in meiner letzten Predigt schon gehabt. Hinter diesem Gebäude steckt ein Designer, hinter meinem Auto steckt ein Designer, hinter einem Baum steckt ein Schöpfer, hinter jeder Blume steckt ein Schöpfer. Und es gibt kein einziges Beispiel, dass etwas ohne Plan, ohne Architekt, ohne Design entstanden wäre. Hinter allem, was erfunden wird, auch in unserer Technik, steckt ein hohes Maß an Intelligenz und Klugheit und Ordnung. Und alles, was gemacht wird, braucht ein hohes Maß an Perfektion und Begabung. Und nichts entsteht auch durch Zufall, gar nichts. Durch Zufall entsteht maximal Chaos. Wie um alles in der Welt kommen die Leute auf die Idee, dass durch Evolution etwas entstanden wäre. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat mit logischem Denken, mit wissenschaftlichem Verstehen nichts zu tun. So nach dem Motto, es darf keinen Gott geben, also nehme ich sehr viel Zeit, Millionen von Jahren, und dann nehme ich noch den Zufall und das Chaos, und dann entsteht der Mensch. Wie dumm ist das denn? Das hat mit Logik nichts zu tun. Es gibt nichts, was nicht ohne Plan und Design entstanden wäre. Deshalb ist da die Evolution keine Wissenschaft, sondern der Glaube an eine Theorie, die sich mit dem, was wir um uns herum beobachten, nicht nachvollziehen lässt. Es lässt sich nicht nachvollziehen. Es ist der Glaube an den Wunsch, diese Welt ohne Gott erklären zu wollen. Und was nicht wahr sein darf, auch nicht wahr sein kann. Und so nimmt man Millionen von Jahren und den Zufall und dann entsteht plötzlich Leben. Etwas, was sich von keinem nachvollziehen lässt. Deshalb sagt die Bibel, die Menschen haben keine Entschuldigung. Jeder Mensch kann Gott in der Schöpfung erkennen. Jeder Mensch kann Gottes Macht und Göttlichkeit erkennen. Und es gibt nur einen Gott, der Gott der Bibel, der Schöpfer Himmels und Erden. Und keiner ist wie unser Gott. Seine Kreativität ist unfassbar. Es gibt nicht zwei Orte auf diesem Planeten, die gleich wären. Es gibt nicht zwei Wolken, die identisch wären. Es gibt nicht zwei Menschen, die gleich wären. Was ist das für ein Gott, der das erschaffen hat? Deshalb kann sich keiner entschuldigen, dass er Gott nicht erkennen könnte. Man sieht Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, sagt Paulus hier, an Gottes Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Deshalb kann kein Mensch Gott übersehen. Gott ist jedem schon begegnet. Wir können ihn dennoch in unserem Leben ignorieren. Wir können ihn ablehnen. Wir können ihn, die Wahrheit Gottes in unserem Leben unterdrücken. Jeder könnte Gott begegnen. Aber die Menschen unterdrücken das Wissen über Gott in ihrem Herzen. Menschen, die ohne Gott leben, wollen ganz bewusst Gott ausblenden, ihn verdrängen. Und wenn du mit Menschen redest, die ohne Gott leben wollen, dann stellen sie dir 1000 Fragen und wenn du mit ihnen redest und versuchst ihnen zu erklären, du hast den Eindruck, sie hören dir gar nicht zu. Warum? Sie versuchen die Wahrheit mit ihrer Ungerechtigkeit und Lüge aufzuhalten, sagt die Bibel. Warum tun das die Menschen? Weil jeder Mensch, der Gott begegnet, sich verändern muss. Ist ja klar. Wenn es Gott gibt, dann musst du vor Gott Rechenschaft ablegen über dein Leben. Und dann brauche ich eine Antwort auf den Umgang mit meiner Sünde und meinen Verfehlungen. Und ich muss mir Gedanken machen, was ich Gott sage, wenn ich am Ende meines Lebens vor ihm stehe. Denn Gott wird alle Menschen zur Rechenschaft ziehen für das, was sie getan haben. Aber das wollen die Menschen nicht. Und so unterdrücken sie die Wahrheit, sagt die Bibel. Sie unterdrücken alle Beweise, alle Belege, die wir in unserer Umgebung finden. Denn was nicht wahr sein kann, auch nicht wahr sein darf. Das nennt die Bibel die Unterdrückung der Wahrheit. Jeder Mensch hat Zugriff auf die Schöpfung um uns herum und dann hat auch noch jeder Zugriff auf sein eigenes Gewissen. Vers 19, denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbar. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und jeder Mensch hat ein Gewissen und er weiß, was richtig und falsch ist. Selbst die primitivsten Menschen auf diesem Planeten haben ein Gewissen und sie wissen, was richtig und falsch ist. Wie oft hören wir Menschen, die ganz bewusst ohne Gott leben wollen, sagen, aber das darf dieser Mensch nicht tun. Das ist nicht richtig. Woher wissen das die Leute? Die Leute haben dieses Bewusstsein, dieses Gewissen von Gott in ihrem Herzen. Sie wissen, was richtig und falsch ist. Auch wenn man dieses Gewissen zerstören kann, wir wissen das. Aber Menschen, die ohne Gott leben, sie unterdrücken die Wahrheit. Sie verwandeln oder ersetzen die Wahrheit Gottes mit Lüge. Wir sehen das in Vers 25. Die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf mehr, denn dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Es ist ja so, jeder Mensch hat in sich eine göttliche Lehre. Er braucht einen Sinn im Leben. Er muss irgendetwas anbeten. Irgendetwas muss ihm wichtig sein. Schon die jungen Leute, sie beten irgendwelche Stars an, irgendwelche Musiker, YouTuber, Ältere beten ihren Besitz an, Statussymbole, Errungenschaften, Ansehen, Macht. Und die Bibel sagt, das Geschaffene ersetzt den Schöpfer, den wir eigentlich anbeten sollten. Oder wenn wir den Begeisterung vor Fußball anschauen, also ich sage, ich schaue es auch manchmal an. Ich habe so meine Mannschaft und mir macht es einfach Spaß. Meine Frau erwischt mich immer wieder, wenn ich Fußball schaue. Aber ich muss euch sagen, wenn ich sehe, was Menschen für eine Begeisterung für diesen Sport haben, also ich habe sowas noch nie erlebt, dass jemand in einer Gemeinde so begeistert vor Gott war. Oder? Sie lieben das Geschaffene mehr als den Schöpfer, der als einziger Anbetung verdient hat, sagt die Bibel. Aber Menschen können nicht gottlos sein, ohne etwas zu haben, das diesen Platz von Gott ersetzt. Und so nimmt man etwas Erschaffenes, etwas Selbergemachtes, etwas Vergängliches, das am Ende des Lebens sowieso keinen Halt gibt, und hängt sein Leben daran. Deshalb lesen wir in Vers 21, die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepreiset als ein Gott noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten, also in ihren Gedanken, eitel oder sinnlos geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Menschen ersetzen das Licht mit Finsternis. Sie ersetzen das Unsterbliche, Unvergängliche mit Sterblichem und Vergänglichen. Und wir lesen das in Vers 23, sie haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Alle Menschen haben eine Ersatzreligion, wenn sie nicht an den Gott der Bibel glauben wollen. Viele Menschen sind da sehr religiös. Sie haben ihre eigene Vorstellung von Gott. Und wenn du mit ihnen über Gott redest, dann sagen sie, ich glaube, dass Gott so oder so ist. Aber den Gott in ihren Gedanken gibt es in der Realität nicht. Das ist pure eigene Vorstellungskraft. Das ist der Gott, den du dir in Gedanken gemacht hast, den gibt es nicht. Es kann sogar sein, dass dieser Gott von Menschen angebetet wird. Aber solange meine Vorstellung über Gott sich nicht mit dem übereinstimmt, was in der Bibel steht, gibt es diesen Gott nicht. Viele Menschen sind auf der Suche nach Gott. Aber sie suchen nicht den Gott der Bibel, sondern den Gott, den sie sich in ihren Gedanken gemacht haben. Deshalb finden sie ihn auch nicht, weil den gibt es ja nicht. Kein Wunder, dass sie Gott nicht finden. Deshalb sagt Paulus in Römer 1, 22, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Viele Menschen, wenn sie über Gott reden und so eine gewisse Vorstellung haben, sie kommen sich so klug und weise vor. Sie haben sich ihre eigene Vorstellung von Gott aufgebaut. Aber ihre Weisheit ist in Wirklichkeit Dummheit. Denn diesen Gott, den sie sich vorstellen, den gibt es nicht. Sie haben sich selber getäuscht. Aber das ist eine sehr gefährliche Form des Betrugs und der Täuschung. Denn wer dem Gott dient, den er sich in seinen Gedanken gemacht hat, der dient einem Götzen. Götzen sind tote Götter, ohne Leben, die an die Stelle von Gott treten. So wie es viele Götzen in unserer Welt gibt. Alles, was vergänglich ist, sind Götzen. Sie können dir am Ende nicht helfen. Wozu führt das? Mein vierter Punkt. Dahingegeben unter den Zorn Gottes. Vers 24. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, in ihres Herzens Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden, ihre eigenen Leiber an sich selbst. Menschen geben den Glauben an Gott auf und dann gibt Gott die Menschen auf und lässt sie laufen. Er gibt sie dahin. Er lässt sie laufen. Er lässt sie in ihrer eigenen Gottlosigkeit kaputt gehen. Und als Folge sieht man gewisse Merkmale des Zornes Gottes in unserer Gesellschaft. Paulus listet später in Vers 29 bis 31 alles auf, wozu der Zorn Gottes bei uns führt. Das könnt ihr noch nachlesen. Ungerechtigkeit, Hurerei, Geiz, Bosheit, Hass, Mord, Streit, Hinterlist, Verleumdung, Gottesverachtung, gewalttätig, hochmütig, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, störrisch, unversöhnlich, unbarmherzig. Hört sich wie eine Liste von Straftaten an. Man hat den Eindruck, man würde die Bildzeitung lesen. Denn es ist unglaublich, was passiert, wenn Menschen sich von Gott abwenden. Und es ist nicht so, dass Gott sich abwendet und alles ignoriert. Gott registriert alles. Und er wird seinen Zorn zeigen am Tag des Zorns, sagt die Bibel, wenn er die Menschen richtet. Aber bis dahin hat Gott die Menschen dahingegeben. Und wenn Gott uns dahingegeben hat, dann kommt das Böse, das in uns wohnt, zum Vorschein. Und es hat zwei Auswirkungen. Es führt zu verdorbenem Denken und zu einem verunreinigten Körper. Gottes Zorn wirkt sich auf unser Denken und auf unseren Körper aus. Verdorbenes Denken äußert sich in einem verkehrten Sinn, mit dem wir tun, was nichts taugt, sagt die Bibel. Also wir denken irgendetwas und tun, was nichts taugt. Sinnloses Zeug. Kaputte Gedanken, Ansichten, die weit weg sind von den Maßstäben Gottes. Und dann führt das Böse zu verunreinigten Körpern. Luther spricht von Menschen, die ihre eigenen Leiber schänden. Das heißt, die von Gott geschaffene Sexualität, die nur in die Ehe gehört und nur zwischen Mann und Frau geschehen soll, wird außerhalb der Ehe mit allen Abarten und allen Verirrungen ausgelebt. Und wenn Gott dahin gibt, dann nimmt er alle Bremsen und Stoppschilder weg, die das bisher verhindert haben. Gott hat uns als Mann und Frau voneinander geschaffen. Es war Gottes Plan, dass Mann und Frau heiraten, in der Ehe auch sexuell zusammen sind. Das war Gottes Erfindung. Und jeder Sex außerhalb der Ehe zerstört uns selber. Das war eben nicht Gottes Plan. Das war nicht sein Maßstab. Und warum passiert das? Das passiert, weil gottlose Menschen Gottes Plan ablehnen. Und diese Gottlosigkeit finden wir in unserer Gesellschaft. Was wir gehört haben, ist unsere reale Welt. Auch bis in unsere christlichen Kreise hinein. Wir leben heute unter dem Zorn Gottes. Jeder wird es bestätigen, der Römer 1 aufmerksam gelesen hat. Ich muss euch sagen, ich habe es sicher 20 Mal gelesen, das Kapitel. Gott hat die Menschen dahin gegeben, weil sie Gott abgelehnt haben. Und die Menschen glauben, dass ihnen nichts passiert. Aber Gott hat alles notiert, was passiert. Niemand entgeht dem Gericht Gottes. Es ist sogar so, dass gottlose Menschen den Zorn Gottes ansammeln auf den Tag des Zorns, wenn Gott die Menschen richten wird. Römer 2, Vers 4 bis 6 steht es. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken. Der Tag des Zorns ist der Tag, an dem Gott alle Menschen richten wird. Und es ist schlimm, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn wir keine Vergebung haben. Und deshalb wirbt Jesus um alle Menschen. Und es ist interessant, seine erste Predigt, die er gehalten hat, in Markus 1. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bereut eure Sünde, bekehrt euch zu Gott und nehmt Jesus an. So einfach ist es. Und dann schenkt uns Gott neues Leben. Und dann schenkt uns Gott ewiges Leben. Aber wisst ihr, das braucht Demut. Es braucht Reife, die Erkenntnis, dass es Gott tatsächlich gibt. Ich kann ihn in der Schöpfung erkennen. Und es braucht die Haltung, es gibt einen Schöpfer und ich bin nur ein Geschöpf. Und ich brauche Erlösung für meine Schuld. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um gerettet zu werden. Die einzige Möglichkeit, um von der Hölle und der Verdammnis bewahrt zu bleiben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist so wahr, so ehrlich. Vergib uns, wo wir es nicht so genommen haben, wie es dasteht. Und ich danke dir, Herr, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, um uns zu vergeben. Herr, wir alle haben den Zorn verdient, egal wie fromm wir aussehen. Wir alle haben die Hölle verdient. Und ich danke dir für deine Vergebung. Lass uns nie vergessen, Vater, was du uns vergeben hast. Und ich bitte dich um die Menschen um uns herum, dass wir ein Zeugnis sind für dich. Dass wir uns nicht schämen dieses Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die Menschen verändert und die Dinge möglich macht, die kein Mensch tun kann. Du kannst eben nur du tun. Ich danke dir für deine Gegenwart und danke dir für dein Wort. Amen.